Wir grüßen euch alle im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir danken Gott für die Gelegenheit, dass wir uns so versammeln können. Wir sind nur ein paar wenige, aber es ist besser als vorher. Es ist wenigstens nicht, dass man nur die leeren Bänke anpredigt. Wir danken Gott. Wir danken Gott, dass er uns auch in dieser Zeit bewahrt. Diese Zeit kommt mit vielen Herausforderungen. Dies ist eine Zeit der Reinigung, wo man beschnitten wird. Wo es sich zeigt, wer wahrlich den Herrn Jesus lieb hat, wer für ihn brennt. Wer ist wahrlich dem Herrn hingegeben? Wer hat den Herrn Jesus lieb? Der sagt, was auch geschehen mag, ich hab dich lieb. Ob wir viele oder wenige sind. Herr, solange du gegenwärtig bist, wer hat dieses Verlangen? Vielleicht erleben es einige wie ein Stück Holz, was alleine brennt. Ihr wisst, was geschieht. Dieses einzelne Stück Holz wird abkühlen. Vielleicht ist nur noch ein kleiner Teil davon, was brennt. Und was bedeutet das für uns, Kinder Gottes? Das ist unsere Zeit, wo wir uns um die kümmern sollen, wo die Liebe erkaltet, wo das Feuer ausgeht. Vielleicht sind nur noch ein, zwei Kohlen übrig, aber wollen wir sie erwecken? Wollen wir das Feuer wieder entfachen und sagen, Bruder, wach auf, siehst du nicht, was geschieht? Wir ermutigen sie und sagen, Bruder, Schwester, du bist nicht allein, brauchst nicht alleine bleiben. Welche wollen mit dir eins sein? Sie wollen zusammen mit dir Gott dienen. Der Jesus ist auch da. Der möchte nicht, dass das Feuer in deinem Herzen ausgeht. ist jetzt unsere Zeit, wo wir aktiv sein müssen, dass wir zu denen gehen, die geistlich absterben, dass wir sie ihnen sagen, Bruder, Schwester, wach auf. Du musst wissen, der Teufel ist da. Der Teufel mag solche Zeiten, wie die wir jetzt erleben. Wenn der Teufel merkt, dass einer nicht für Gott brennt, wenn er kommt und er seinen Samen aussät, seine Pflanzen pflanzt wie Kritik, plötzlich sieht diese Person nichts Gutes mehr, alles ist nur noch schwarz für ihn. So bringt der Teufel seinen Einfluss. Wir danken Gott, dass er uns bewahrt hat. Wir heißen euch alle willkommen. Wir grüßen besonders die Houston-Familie. Onkel Hogarth hatte seinen 92. Geburtstag kürzlich. Wir danken Gott für ältere Leute, die den Jesus lieb haben. Der Herr segne und bewahre dich für die Jahre, die er dir noch schenkt. Das ist für uns eine Ermutigung, für uns jüngere Leute. Wenn wir sehen, dass die älteren Leute, dass sie das Evangelium verkündigen und für Gott brennen. Ogat kann mit uns am Anfang beten. Wollen wir beten? Unser Herr, wir danken dir für diese Gelegenheit, dass wir uns in deinem Namen versammeln können. Danke, dass du auch heute noch lebst, dass du deine Kinder lieb hast. Dass wir Teil deines Leibes sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, Forme uns durch deine Hand, nicht, dass wir von dem Wege abkommen. Schenk uns bitte offene, weiche Herzen für dein Wort. Dass die Worte, die wir heute hören, die Speise, die du uns heute austeilst, dass wir sie bewahren. Wir bitten dich, wirke du durch deinen Diener. Das bitten wir alles zur Ehre deines Namens. Amen. Wir danken Gott, dass wir sein Wort haben. Wir danken Gott, dass er noch durch sein Wort redet. Erste Mose. Erste Mose 4. Wir werden ein paar Verse lesen. Heute möchte ich besonders über das Thema sprechen, dass man ein Opfer gibt, eine Gabe gibt. Unter den ersten Leuten, Menschen, die auf der Welt gelebt haben. Da ist etwas geschehen. Es hatte ein gutes und ein schlechtes Resultat. Es hat Auswirkungen für die Generationen danach. Die Auswirkungen merkt man noch in unserer Zeit. Und man hat Eindruck, es wird immer schlimmer. Es ist schade, traurig, wenn man denkt, dass das, was damals geschehen ist, etwa im Haus des Herrn gestanden ist, wo Gott angebetet worden ist. Es ist möglich, dass du im Hause Gottes bist, ihn anzubeten. Es ist aber auch möglich, dass Schlechtes dort entsteht, in seinem Tempel. Eigentlich haben sie was Gutes gemacht. Man fragt sich, wie kann das so ein schlechtes Resultat produzieren? Erste Mose 4, Abvers 1. Das waren zwei Brüder von den gleichen Eltern, aber etwas Schreckliches ist da geschehen. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar dem Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel seinem Bruder, und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber keinen sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben? Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Wir lesen soweit. Lasst uns beten. Unser Herr, wir bitten dich, segne du dein Wort. Und rede dadurch zu unseren Herzen. Amen. was wir hier lesen, das bewegt einen sehr. So wie es dein Herz anrührt, lehrt es dich, wie du vor Gott wandeln solltest und im Dienst. Es hilft nicht, dass du sagst, ja, ich bin ein Kind Gottes, ich bin gläubig, ich bin Christ. Ja, es ist sehr gut, ein Kind Gottes zu sein, wenn man sich von der Welt entfernt hält, wenn man Gott dient, ihm nachfolgt. Aber das ist eine gefährliche Situation. Man ist so darauf konzentriert, ich bin ein Kind Gottes, du passt aber gar nicht auf, ob du noch mit dem Herrn wandelst, ob du noch seine Stimme hörst, ob du noch gehorsam bist. Denn es gibt viele, die sich mit dem Namen des Herrn nennen, doch gehorchen sie nicht. Viele sogenannte Kinder Gottes werden von ihren eigenen Gefühlen beherrscht, ihren eigenen Vorstellungen. Sie hören das Wort Gottes nicht, sie folgen ihm nicht. Die zwei Brüder, sie hatten jeder seine Aufgabe, haben alle ihren eigenen Beruf gehabt. Keiner hätte sich um den anderen Sorgen zu machen brauchen. Jeder hat jetzt seine Arbeit getan. Jeder hatte seine Arbeit. Sie hatten alles, was sie brauchen für die Arbeit. Keiner brauchte auf den anderen irgendwie eifersüchtig sein. Der eine hat mit Pflanzen gearbeitet, der andere mit Vieh, beides hat man gebraucht. Jede von ihnen hat gemerkt, ich muss ein Opfer bringen, von sich heraus. Keiner hat den anderen gezwungen. Der Ältere, Kain, war es, der als erstes sein Opfer gebracht hat. Kain hat dem Herrn ein Opfer gebracht mit den Früchten des Feldes. Das war ein Priester, dem Herrn ein Opfer bringt. Erinnert euch dran, sein Name bedeutet, ich habe einen Mann bekommen mit der Hilfe Gottes. Seine Eltern hatten solche große Hoffnung in ihm, wo sie gesagt haben, wir haben einen Mann bekommen mit der Hilfe Gottes. Deine Mutter hat sich vielleicht auch gefreut. Ich habe ein Kind bekommen mit der Hilfe des Herrn. Seine Mutter hat sich gefreut, ich habe einen Mann bekommen mit der Hilfe des Herrn. Sie hatte so große Erwartungen an ihren Sohn gehabt. Aber man weiß ja nie, wenn man jemanden auf die Welt bringt, was man eigentlich auf die Welt bringt. Manche haben wunderbare Namen, den die Eltern ihnen geben, in der Hoffnung, dass sie die Bedeutung des Namens ausleben. Oft geschieht das auch. Besonders unter den Zulus, wenn sie Kindern Namen geben, diese Namen haben Bedeutungen. Oft erfüllt ein Kind auch die Bedeutung des Namens. Jemand heißt vielleicht Kämpfer. Sieht man, diese Person wird ein Kämpfer, wo hingeht. Da ist immer Krieg. Verschiedene Namen geben sie. Man merkt, wenn es eine schlechte Bedeutung hat, der Name, dann geht es auch schlecht. Aber als Kain auf die Welt gekommen ist, hat er diesen wunderbaren Namen bekommen. Mit der Bedeutung, ich habe einen Mann bekommen mit der Hilfe Gottes. Aber das hat aber nicht nach seinem Namen entsprechend gelebt. Er hat gemacht, was man von ihm erwartet hat. Hat die Arbeit des Mannes gemacht. Aber als er das Opfer gebracht hat, war alle Hölle plötzlich los. Seine Eltern hatten diese Hoffnung, als er auf die Welt gekommen war und gesagt haben, mit der Hilfe Gottes habe ich einen Mann bekommen. Aber leider hat er was getan, was seinem Namen widersprochen hat. Er wurde ein Feind Gottes schließlich. Erfüllt mit Ungehorsam. Da habe ich mich gefragt, was ist verkehrt gelaufen? Wie ist es möglich, als Kain sein Opfer gebracht hat, hat Gott es nicht gnädig angesehen, aber als Abel das Opfer gebracht hat, hat Gott es angenommen. Beide haben was Gutes gemacht, was Vorbildliches, haben Gott ein Opfer gebracht von den ersten Früchten ihrer Arbeit. Warum wurde das Opfer Kains nicht angenommen, aber das Opfer von Kai? Beide haben dieses Geheimnis verstanden. Wir müssen Gott danken für das, womit er uns gesegnet hat. Wir müssen ihm das bringen als ein Dankopfer. Wir sehen hier nun die große Gefahr darin. Denn das eine Opfer wurde angenommen, das andere nicht. Da lernen wir etwas dabei, wenn man das betrachtet. Warum wurde das Opfer von Kain nicht angenommen? War es das Opfer selbst? War es die Hand, die das Opfer gebracht hat, oder war etwas anderes noch dahinter? Denkt daran, dieses Opfer, was Sie gebracht haben, das haben Sie Gott gebracht. Sie haben kein Spiel gemacht hier, Sie haben Gott ein Opfer gebracht. Vor Gott kann man nicht heucheln. Gott durchblickt alles. Wenn du ein Opfer bringst, hört Gott nicht, schaut sich Gott nicht nur das Opfer an, Gott schaut tiefer. Es gibt viele, die ein Opfer bringen, versuchen damit ihre Sünden zu bedecken. Manche bringen ein Opfer, weil sie versuchen, auf Gott Eindruck zu machen. Oder denen die das Opfer bringen. Sie wollen Eindruck schaffen durch die Größe des Opfers. Gott geht weiter. Er schaut sich nicht nur das Opfer an, Gott sieht das, was verborgen ist. Darum sieht man das Resultat oft erst hinterher. Wo man sich fragt, warum hat Gott das Opfer von dieser Person nicht angenommen? Er stellt die Frage, nimmt Gott denn vielleicht nur die Opfer an, die Fett haben nicht, und keine grünen Pflanzen? Nein, das hat nichts damit zu tun. Gott hat diese verschiedenen Arbeiten geschaffen. Gott war zufrieden damit, mit dem, was sie getan haben, beide. Wenn man aber ein Opfer bringt, schaut Gott sich dieses Opfer ganz genau an. Wir lesen hier, und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Abel und sein Opfer hat der Herr gnädig angeschaut. Nicht nur das Opfer, beides hat er für Gott zusammengehört. Dich, der du das Opfer bringst, und dein Opfer. Nicht nur dein Opfer. Gott ist nicht nur auf dieses Opfer, darum geht es ihm nicht. Gott schaut sich erst mich an. Was für ein Opfer bin ich denn vor Gott? Wie bin ich vor Gott? Bevor das Opfer überhaupt kommt. Wenn mein Opfer gebracht wird, muss Gott vielleicht sagen, die Person, die das Opfer bringt, der hat so ein schlechtes Aroma um sich herum, wegen all seiner Sünden. Vielleicht muss der, der das Opfer bringt, sich erstmal reinigen. Die Person hat noch den Gestank des Kuhstalls an sich. Und des Drecks des Feldes, ich rede jetzt eine geistliche Sprache. Du möchtest so gerne das Opfer bringen, aber Gott schaut sich dir an und sagt, schau mal, wie schmutzig bist du? Was für ein Geruch geht von dir aus? Auch das Herz ist schlecht. Gott schaut sich das Herz an. Er schaut sich das Herz von Kain an und er sieht da ein schlechtes Herz. Er sagt, dieses Kind hat ein schlechtes Herz. Gott hat gesagt, ich werde nicht, nehme nicht das Kain und sein Opfer an, wegen seinem schlechten Herzen, seiner Ungerechtigkeit. Wo finden wir das, dass etwas verkehrt war im Leben von Kain? Gott redet mit ihm, Gott warnt ihn. Vers 6, da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben? Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Gott redet mit Kain. Er versucht ihn zu warnen und sagt, Kain, pass auf, etwas ist nicht in Ordnung in deinem Leben. Rechne damit ab. Sag Kain, ich kann es dir im Gesicht ansehen. Ich kann es dir ablesen. Warum ist dein Blick so finster? Ich kann es sehen. Es ist etwas verkehrt bei dir, wenn ich mir deinen Blick anschaue. Wir sehen, dass das Böse im Herzen eines Menschen auch äußerlich sichtbar ist. Wenn du das zulässt, was bitter in deinem Herzen ist, wird das Ergebnis davon auch bitter sein. Gott kann den Menschen erkennen, bevor er das Opfer bringt. Er kann ihn durchschauen. Manche, wenn sie Gott ein Opfer bringen, sie bringen das Behinderte, Schlechte, das Dünne, das Blinde und sagen, ich kann das sowieso nicht gebrauchen, lass mich das Gott opfern. Was für ein Opfer bringst du denn? Bringst du so ein kleines, dünnes Opfer, was hinkt? Was blind ist, du sagst, ich kann es sowieso nicht gebrauchen, dann opfer es sich einfach mal. Oder nimmst du das Beste, was kostbar ist, dass du das Gott bringst, das Einzige, was du hast. Als Abel sein Opfer gebracht hat, hat er es ganz sorgfältig gemacht. Hat überlegt, hat das Beste ausgesucht und hat gesagt, das ist ein Opfer, was zu Gott passt. Er hat das Beste ausgesucht und gesagt, das ist das Beste, was ich geben kann. Das ist etwas Besonderes, Kostbares, das möchte ich Gott geben. Da erkennt man auch den Charakter. Der eine hat sie gesagt, ich gebe einfach Gott etwas sorglos. Der andere hat sich Zeit genommen, hat dafür gesorgt, dass er nur das Beste gegeben hat. Wenn wir in die Gegenwart des Heiligen Gottes kommen, müssen wir verstehen, zu wem wir hier kommen und wie wir zu ihm kommen. Auch wenn wir kommen, um unsere Sünden zu bekennen, dass wir wissen müssen, zu wem wir hier kommen, mit was für einem Herzen wir auch kommen, um das zu tun. Wenn du nur auf einer Stelle stehst, wenn du geistig nie vorankommst, dann stell dir mir die Frage, wie bekennst du deine Sünden? Woran liegt es, dass du immer zur selben Sünde zurückgehst? Du fragst dich vielleicht, hat Gott mir wirklich vergeben? Du musst vielleicht dir die Frage stellen, wie du zu Gott gekommen bist und wie du deine Sünden bekannt hast. Und der Herr sah das gnädig an Abel und sein Opfer. Warum? Abel war ein gerechter Mann, Mensch. Jemand, der Gott gefürchtet hat. Der Gott lieb gehabt hat. Wir lesen im Hebräerbrief, Hebräer 11, Vers 4. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Hebräer 11, Vers 4. Gott hat Abel als eine gerechte Person angesehen. Als jemand mit einem guten Zeugnis, der auch jetzt Zeugnis gibt, obwohl er gestorben ist. Und Gott hat gut darüber gesprochen, weil er sein Opfer angenommen hat. Er konnte aber sehen, dass das Herz von Kain schlecht war. Auch als Kain ermahnt worden ist, wollte diese Ermahnung nicht annehmen. Als Gott versucht hat, ihn zu korrigieren, hat er nicht darauf geachtet. Ist vielleicht jemand unter uns, wenn Gott versucht, dich zu warnen, dann bist du stur, du hörst nicht. Du musst wissen, auch wenn du ein Opfer bringst, Gott wird deine Gabe nicht annehmen. wenn du nicht auch in rechter Beziehung zu Gott lebst. Nicht nur deine Gabe ist wichtig, sondern auch deine Einstellung, wie du deine Gabe bringst. In den Gemeinden findet man viele Heuchler. Sie beten. Sie bringen ihr Opfergaben. Und sie sind noch stolz darauf. Sagen, ja, ich bin ein guter Mensch. Erinnert euch, die zwei, die zum Tempel gegangen sind zu beten. Sie haben auch ihr Opfer gebracht mit ihrem Gebet. Der eine war ein Pharisäer. Ein religiöser Mensch, der andere ein Zöllner. Unbeliebt bei den Menschen. All das geschieht im Tempel, in dem heiligen Ort, in der Gegenwart Gottes. Da ist der eine selbstgerecht und stolz darauf, dass er so gut ist. Der Pharisäer, der klopft sich noch auf die Schulter und sagt, ich bin nicht so wie dieser Zöllner, der den anderen Menschen das Geld wegnimmt. Der Pharisäer hat sich geprahlt, wie oft am Tag betet. Er spendet, tut alles, was von einer religiösen Person erwartet, nicht so wie dieser Zöllner. Aber das Entscheidende ist, wie sind sie aus dem Tempel rausgegangen? In welchem Zustand ist jeder von ihnen aus dem Tempel rausgegangen? Denn der gewusst hat, ich bin ein Sünder, der hat nicht viel gesagt, hat nur gesagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Die Bibel sagt, als sie aus dem Tempel gegangen sind, hat der eine Gnade und Barmherzigkeit bekommen, der andere aber nicht. Der da reingekommen ist, hat gemerkt, ich brauche Gottes Gnade. Gewusst, ich bin ein Sünder, hat um Barmherzigkeit gerufen, hat den Tempel verlassen, gereinigt, gerechtfertigt. Der andere, der sich gerühmt hat, der hat das nicht empfangen. Das eine Gebet wurde von Gott angenommen, das andere nicht. Warum? Wie ist es möglich? Gott schaut sich das Herz an. Das Herz dessen, der zu ihm kommt. Da war der eine, der sich so gerühmt hat, der so gesagt hat, wie gut er war. Der andere war da, der gesagt hat, ich bin ein Sünder, ich brauche Gottes Gnade. Erinnert euch, was geschieht da mit der Witwe, die ihr Opfer gebracht hat? Wir lesen das in Lukas 21. Andere haben auch ihre Opfergaben gebracht. Haben den Opferstock gebracht. Aber Jesus sagt da etwas Erstaunliches. Jesus hat ihr Opfer angeschaut und hat dann gesagt, ihr Opfer war viel höher als das Opfer aller anderen Leute. Denn sie hat nur 2 Kopfmünzen gebracht, in den Opferstock gebracht. Das war alles aber, was sie hatte. Davon hat sie gelebt. Die anderen von ihrem Reichtum gebracht. Jesus sagt, ihr Opfer ist größer als das von all den anderen. Wir werden überrascht sein eines Tages, wenn wir vor Gott stehen, wenn die diese Sachen offenbar werden. Jemand, auf den vielleicht herabschaust, diese Person hat vielleicht eine hohe Position und der, wo du denkst, die Person sollte geehrt sein, vielleicht werden sie sagen, du bist nicht am richtigen Ort hier. Gott schaut sich unser Herz an, um zu sehen, mit welcher Herzenseinstellung tun wir es. Wir sehen, wie finster, dunkel das Herz von Kain war. Gott redet mit ihm, Gott warnt ihn, aber er achtet gar nicht darauf. Gott warnt ihn und sagt, die Sünde lauert vor der Tür. Wach auf, herrsche du darüber. Du musst über sie herrschen. Kinder Gottes, Gott sagt uns, dass wir über die Sünde herrschen müssen. Die Sünde sollte uns nicht beherrschen, wir sollten über die Sünde siegen. Du solltest nie so weit kommen, wo du sagst, ich weiß nicht mehr, was zu tun. Wie kann ich diese Sünde überwinden? Der Schlamm Gottes ist am Kreuz gestorben für deine Sünden. Wieso kommt es, dass du jetzt nicht mehr weißt, was zu tun? Wenn Gott zu dir redet, warum gehorchst du ihm nicht? Gehorche dem, was er dir sagt, und dann schau mal, was dann daraus kommt. Es gibt Dinge, die wir oft sehr leicht nehmen. Sünden, die wir einfach leichtfertig dahin nehmen. Diese Reizbarkeit. Dieses saure Gesicht. Das Bittere. Die Bitterkeit, das Bittere in deinem Herzen. Das Bittere, was in deinem Herzen verborgen ist. Das wirst du nicht die ganze Zeit verheimlichen können. Irgendwann wird es sich zeigen. Du wirst es vielleicht eine Zeit lang noch verstecken können, dass es keiner sehen kann. Aber irgendwie wird es sich zeigen, wird ans Licht kommen, dass das Bittere in deinem Herzen ist, dass etwas in deinem Herzen brodelt. Das Problem ist, wenn es dann ans Licht kommt, wird es so viele andere verletzen und beschmutzen. Wärst du zu jemandem gegangen, dass er mit dir betet? Hättest du es ans Licht gebracht, in der Seelsorge, dann wäre es nicht so bekannt geworden, wie das, wenn du es verschleierst und dann plötzlich kommt es ans Licht und alle wissen davon. Diese bittere Wurzel. Vielleicht nur ein bisschen Bitterkeit, aber du hast keine Ruhe. Gibt es keine Person, die du in dein Vertrauen ziehen kannst, dass du mit ihr reden kannst und sagen, das Problem ist da, ich brauche Hilfe. Gibt es nicht eine Person, der du dich anvertrauen kannst, der du dein Herz ausgießen kannst, dass du Hilfe bekommst? Oder möchtest du mit diesem bitteren Herzen ins Grab gehen? Dies belastet dich. Andere können es dir ansehen, dass du eine Last mit dir schleppst. Aber du bist nicht bereit, es ans Licht zu bringen. Aber wenn es dann schließlich ans Licht kommt, dann platzt es plötzlich raus und fügt anderen auch Schaden zu. Kein Herrscher über diese Sünde. Gott kann sehen. Wenn du über die Sünde nicht herrschen kannst, wird diese Sünde dir Schaden zufügen. Was macht Kain danach? Lässt sich Kain helfen durch diese Worte Gottes? Und du? Nimmst du Hilfe an? Aber das Herz von Kain war verhärtet. Was sagt Kain? Er lädt seinen Bruder ein, gesagt, gehen wir mal spazieren. Gehen wir mal aufs Feld. Abel hat nichts. Hat gedacht, schön, mein Bruder lädt mich ein, spazieren zu gehen. Wie sie da auf dem Feld sind, was geschieht? Da zeigt sich das böse Herz vom Kain. Er schaut sich um, nach links und nach rechts. Keiner sieht's ihn. Da bringt er seinen Bruder um. Seine Sünde hat ihn so weit gebracht, dass er seinen Bruder umgebracht hat. Er wurde ein Mörder. Jetzt hat er Blut an den Händen. Wegen seiner Sünde sind von ihm geflohen. Wollten nichts mit ihm zu tun haben. Wir reden vielleicht von Kain, einer gefährlichen Person, aber vielleicht ist diese gefährliche Person auch unter uns. Das Traurige ist dies. Du erwartest, dass die Gefahr von jemand anderen kommt. Aber nicht mal von, doch nicht von deinem eigenen Bruder. Mein Bruder, wir haben die gleiche Mutter gehabt. Sollte er mir was antun? Kann ich sowas erwarten, solchen Schmerz von meinem eigenen Bruder, von meinem Bruder und Schwester im Glauben? Ist es möglich? Dass dein eigener Bruder, deine eigene Schwester dich verrät, sowas Schlimmes dir antut. Dein eigenes Fleisch und Blut, der dich so verkauft sozusagen, ist das möglich? Ist es möglich, dass deine Bruder, deine Schwester im Herrn sich so verraten und verkaufen können? Das Menschenherz ist schwarz, schlecht. Sei nicht damit zufrieden, dass er sich ein Bruder und Schwester im Glauben nennt, ein Christ. Diese Person kann dir was Schlimmes zufügen. Gott hat uns gelehrt, wenn etwas zwischen dir und einem anderen Bruder ist, wie kannst du dich mit ihm versöhnen? Wenn du nicht weißt, dann hör mal gut zu. Gott hat uns einen Weg gezeigt. Wenn mein Bruder, meine Schwester mir wehgetan hat, kann man es in Ordnung bringen. Die Bibel sagt, wenn du etwas gegen deinen Bruder hast, dann geh zu ihm Hört mal gut zu, besonders ihr jungen Leute. Die Bibel sagt, wenn etwas zwischen dir und deinem Bruder oder Schwester ist, dann lass die Sonne nicht darüber untergehen, über deinen Zorn. Versöhne dich mit der Person. Wenn du zu deinem Bruder gehst, wenn ihr zusammen redet, wenn ihr euch nicht selbst versöhnen könnt, sagt die Bibel, dass mir jemand anders noch dazu rufen soll. Ruf jemand anders und sag, ich möchte Frieden machen, bitte helft uns. Wenn ihr beide es nicht schafft, dann nehmt es zur nächsten Stufe, fragt Gemeindeälteste um Rat. Und das Ziel ist, diese Sache in Ordnung zu bringen und zu lösen. Es einfach breit zu treten in den Zeitungen, auf den sozialen Medien. Wenn man seine Meinungsverschiedenheiten da breit tritt, das wird nichts helfen. Das ist nicht der göttliche Weg, ein Problem zu lösen. Denn es geht dir nicht um Versöhnung, wenn du sowas tust. Du versuchst nur, diese Person ganz anzuschwärzen. Aber so möchte Gott es nicht tun. Dazu sind wir nicht berufen. Gottes Gemeinde ist nicht zu sowas berufen. Gott hat einen reinen Weg, einen wunderbaren, guten Weg, um Menschen wieder zu versöhnen. Das Kreuz bringt Frieden und Versöhnung. Denn ein Teil des Kreuzes ist horizontal. Das bedeutet Versöhnung, Frieden mit den Mitmenschen. Kein. Du bringst deinen Bruder um. Eine schlimme Sünde. Kein, warum hast du deinen Bruder umgebracht? Das ist eine schlimme Sünde, wenn du deinen Bruder ins Grab bringst. Nur ein Opfer. Eine Gabe, die er Gott gebracht hat, um Gott zu danken. Ein Opfer, was Gott angenommen hat, sollte aus diesem Grunde sterben müssen. Ich erinnere mich an etwas, was in meinem eigenen Leben passiert ist. wenn ich mein Zeugnis gebe, erzähle ich das auch immer. Ich erinnere mich, das Jahr, wo ich zur Mission gekommen bin, 1978. Ich bin gekommen voller Sünde, mit einer schweren Sündenlast. Ich bin gekommen, habe nicht gewusst, wer mich mir helfen kann aus dieser schwierigen Situation. Ich kam aus dem Gefängnis. Wer kann mir helfen? Mein Herz war schwer beladen. Wer wird mir helfen? Das Wunderbare war, ich brauchte nicht mal bis zum nächsten Tag warten, bis ich eine Antwort bekommen habe auf meine Fragen. An dem gleichen Tag, als ich angekommen bin, hat Gott zu mir geredet, einem Sünder, der aus dem Gefängnis gekommen war. Ich habe gedacht, mein größtes Problem ist die Sünde, weshalb ich im Gefängnis war. Ich habe gedacht, das wird mein größtes Problem sein. Ob ich geschlafen habe, ob ich wach war, habe ich mich immer an das erinnert, was ich getan hatte. Mit Blut an den Händen, weil ich eine Person umgebracht hatte. Heute lese ich, Leute reden darüber, schreiben darüber und sagen, vielleicht wie er sich bekehrt hat, hat er sich nicht richtig bekehrt, vielleicht ist etwas zurückgeblieben. Sie können sagen, was Sie wollen. Eins weiß ich aber, der Jesus hat mir vergeben. Jesus hat mir einen unbeschreibbaren Frieden im Herzen geschenkt. Dieser Frieden möchte ich nie mehr verlieren. Du kannst sagen, kannst tun und sagen, was du möchtest. Du kannst mir diesen Frieden nicht nehmen, der in meinem Herzen ist. Ich kann nicht so es machen wie die anderen. Ich habe vor Gott nämlich Beschlüsse gefasst. Das ist meine Vereinbarung mit Gott. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte dir jetzt dienen. Mein Leben gehört nicht mehr mir. Ich gebe mich dir ganz hin. Mein Leben gehört dir. Daran werde ich jetzt erinnert. Und wenn Gott dich daran erinnert, bete für mich, dass ich das nie vergesse, nie aus den Augen verliere. Also ich bin hierher gekommen, habe gedacht, das ist mein größtes Problem. Und dann hat Gott sich mir offenbart. Vor mir habe ich nicht nur eine Leiche gesehen, ich habe viele Leichen vor mir liegen sehen. Ich habe gesagt, Gott, ich kenne nicht all diese Leute. Ich habe nicht all die Leute umgebracht. Aber ich sehe, da liegen so viele Tote vor mir. Und mein Herz ist gebrochen, wie ich all diese Leichen da gesehen habe. Und Gott hat gesagt, du bist schuldig. Da habe ich gedacht, ich habe nur eine Person umgebracht, aber Gott hat gesagt, du bist schuldig an all diesen Leuten da. Und Gott hat zu mir gesagt, du hast sie nicht mit dem Messer oder mit einer Bombe oder mit einem Gewehr umgebracht, sondern mit deiner Zunge. Dann ist es mir klar geworden. Was ich über andere Leute gesagt hatte, was ich anderen Leuten gesagt hatte als Ungläubiger, habe nicht gemerkt, dass ich dadurch sie umbringe. Ich weiß nicht, wie viele du schon umgebracht hast mit deiner Zunge. Ich weiß nicht, was du schon mit deiner Zunge alles gesagt hast. Wie viele Brüder du schon mit deiner Zunge umgebracht hast. Wie viele Freunde du schon durch den Dreck gezogen hast mit deiner Zunge. Die Sünde, ich war mir so der Sünde bewusst. Ich habe all diese Leichen vor mir gesehen. Ich hatte gedacht, ich habe nur einen umgebracht. Gedacht, das war mein Verbrechen. Hat Gott mir gesagt, du bist schuldig an all diesen Leuten. Ich bin zu Gott gekommen in Reue und in Bekehrung. Kein? Bringst du deinen Bruder um? Nur wegen diesem Opfer? Kein. Ist Abel schuldig, dass er deswegen sterben muss, weil sein Opfer angenommen ist, weil Gott ihn gesegnet hat? Sollte er jetzt dafür sterben müssen? Mach dein Herz stille vor Gott und frag dich mal, wie stehst du vor Gott? Gott geht es nicht um dein Opfer, wie groß es sein mag. Gott möchte dich, dass du ein neues Herz hast. Gott möchte, dass wir reingewaschen sind von der Sünde, dass wir wahrlich vereint sind, nicht nur in Worten, nicht nur geheuchelt, als ob wir eins wären, sondern dass wir vereint sind durch das Blut Jesu. Und wenn du Leute umgebracht hast durch deine Zunge, lass die Sonne nicht untergehen, bevor du das in Ordnung bringst. Denn deine Sünde wird dich finden sonst. wenn dein Opfer nicht vor Gott angenommen ist, dann setz dich nieder mit Gott. Lass dich mit Gott versöhnen. Bring es mit Gott in Ordnung, dass dein Opfer angenommen werden kann. Gott geht es nicht um das Opfer, Gott geht um die neue Schöpfung. Wenn ich ihm das Opfer bringe, dass ich es mit reinem Herzen bringe. Du weißt, was in deinem Herzen ist. Du weißt, ob Gott dein Gebet erhört. Aber wenn Gott dein Gebet nicht hört, dann musst du dein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Lass dich mit Gott wieder versöhnen. Lass dich auch mit deinen Mitmenschen wieder versöhnen. Da im Tempel ist alles verkehrt gelaufen. Und da im Tempel kann es auch wieder in Ordnung kommen. Der Herr sei mit euch.
I found myself in the presence of the Lord. I wonder whether you found yourself in the presence of the Lord.
Hab mich heute in der Gegenwart Gottes wiedergefunden. Ich frage mich, ob es dir auch so gegangen ist. So gut, dass wir unser Leben im Lichte Gottes prüfen. Nicht nach menschlichen Urteilen, sondern so, wie Gott es sagt. Das entscheidet zwischen Leben oder Tod. Letzten Sonntag war ich in einem Gottesdienst. Danach ist eine Frau nach vorne gekommen und hat gesagt, ich habe etwas geträumt, kannst du mir bitte helfen? Mir die Bedeutung davon erklären? Sie gesagt, ich habe Leute gesehen, die hintereinander standen in einer Schlange und sind zu einem Mann gegangen in Weiß. Er hatte ein Buch, davon hat er vorgelesen. Als jeder zu ihm kam, hat er sich nur die Stirn angeschaut und hat gedeutet zur Rechten, zur Linken. Es wurde nicht gesprochen. Dieser Mann in Weiß konnte etwas lesen, was auf der Stirn stand. Konnte Gott dir schon das zeigen, was in deinem Herzen verborgen ist? Er wird es ans Licht bringen, wie wir gehört haben. Es wäre schrecklich, wenn es am letzten Tage ist, wo keine Wahl mehr für dich übrig bleibt. Wo der Mann im Weiß dann das Urteil sprechen wird. Wenn du dich nicht gedemütigt hast, nicht deine Knie gebeugt hast. Nicht, dass du dir selber auf die Schulter klopfst. Sondern, dass du auf deine Brust schlägst und sagst, Herr, ich bin der Sünder. Wollen wir beten. Unser Herr, wir danken dir, dass du zu uns geredet hast. In deiner Gegenwart sehen wir das wahre Licht. Schenk uns Herzen, die wie Abel sind, und nicht Herzen wie die von Kain. Dass wenn du dich uns anschaust, dir wohlgefällig sind. Dass dies deine Zeit ist und dein Tag, wo du wirken kannst, an unseren Herzen, in unserem Leben, wo du uns reinigst, wo du all das Böse absiebst. Dass wir Gnade und Erlösung am Kreuz bekommen können. Und wie dein Diener gesagt hat, dass dieser Frieden unser Herzen und Gedanken bewahrt in Jesus Christus. Wir bitten dich, geh jetzt mit jedem von uns und wache du über uns durch deine Barmherzigkeit. Amen.